Der Kurator der Zoom-Erlebniswelt, Heiko Janacek, ist heute erneut mein Gast. In der heutigen Folge werden wir uns mit dem Thema Artenschutz, Futtermittel und auch der Ausbildung zum Tierpfleger nochmal etwas genauer beschäftigen. Hier ist Rangezoomt, Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge Ihrer Podcast-Serie Rangezoomt, Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt. Heute habe ich quasi zum zweiten Mal den Kurator der Zoom-Erlebniswelt zu Gast. Hallo Heiko Janacek, sagen wir natürlich den Nachnamen noch schön dabei, aber hallo Heiko.
Hallo.
Heiko, wir hatten ja schon in einer der letzten Folgen, als wir uns zusammengesetzt haben, haben wir ja viel gesprochen über Management des Tierbestandes, Beschaffung, Abgabe. Mhm. Und der Podcast endete so ein bisschen mit dem Thema Zuchtbücher, Zuchterhaltungsprogramme und so weiter und so fort. Vielleicht nehmen wir einfach den Faden nochmal auf.
Gerne.
Weil wir heute unter anderem auch über Artenschutz miteinander sprechen wollen. Du hattest ja gesagt, es gibt Erhaltungsprogramme, die für die ihr auch verantwortlich seid. Aber wenn wir so dieses Thema Nachzuchten nochmal angehen, gab es da in der Zoom-Erlebniswelt in der letzten Zeit welche?
Ja, also wir haben glücklicherweise ja immer ein paar Nachzuchten so jedes Jahr. Zum Beispiel bei verschiedenen Antilopen, dann natürlich im Streichelzoo. Aber dies Jahr als sehr besondere Geburt hatten wir ja zum Beispiel auch einen kleinen Schimpansen. Mhm. Das ist tatsächlich eine Geburt, die man ja nicht jedes Jahr hat und das ist schon was Besonderes.
Ist so eine Geburt dann wirklich geplant? Also dass man irgendwie sagt, jetzt muss das dann oder gibt man sich da irgendwie eine Zeitspanne? Also wie läuft dieser Prozess ab?
Ja, das kommt tatsächlich immer ein bisschen auf die Tierart wieder an. Mhm. Es gibt Tierarten, die wir sehr gerne züchten möchten und dann auch uns sozusagen selbst das Ziel setzen, das zu machen. Und es gibt ein paar Tierarten, bei denen es für uns nicht so wichtig ist, dass wir sie unbedingt nachzüchten. Und dann gibt es noch wieder Tierarten, wo wir zum Beispiel gar nicht nachzüchten sollen, von dem Zuchtkoordinator aus. Also es gibt ja diese Zuchtprogramme, die haben einen Koordinator und nicht jeder Zoo in so einem Zuchtprogramm kann dann in jedem Jahr auch nachzüchten. Ist ja irgendwie auch verständlich, weil es gibt sonst einfach zu viele Tiere irgendwann.
Was sind das so für Tierarten, wo man reglementiert ist?
Also wir dürfen zum Beispiel momentan bei unseren Orang-Utans nicht nachzüchten. Mhm. Das ist was manche Leute vielleicht auch erstmal nicht nachvollziehen können, weil das eine wirklich hochbedrohte Tierart ist, wo man ja eigentlich sagen würde, es kann ja gar nicht zu viele von denen geben. Also warum darf man dann nicht züchten? Aber es ist so, dass jetzt nicht jeder kleine Tierpark die Kapazitäten hat, Orang-Utans zu halten. Nur das heißt, die Plätze für Orang-Utans in Europa sind nun mal begrenzt. Und wenn jeder Zoo unkontrolliert mit seinen Orang-Utans züchtet, gibt es irgendwann tatsächlich Platzprobleme, weil die von ihrer Biologie her auch gar nicht in großen Gruppen vorkommen. Man kann die im Zoo ganz gut in Gruppen zusammenhalten, muss da aber auch immer die Möglichkeit vorsehen, dass man die bei Streitereien mal so ein bisschen separieren kann. Und das heißt, man kann nicht einfach 20 von denen halten, wie man das bei anderen Tierarten vielleicht machen kann. Und so muss man wirklich immer von Tierart zu Tierart schauen.
Das heißt, hochbedrohte Tierart ist nicht gleichbedeutend mit, da müssen wir jetzt züchten, bis der Arzt kommt, sondern genau. Auch das muss dann irgendwie nach ganz strengen Strategie ablaufen.
Ganz genau, ja. Und das ist wirklich eine Wissenschaft, die dahinter steckt. Also der Europäische Zooverband beschäftigt extra so Populationsbiologen, die dann auch mit Modellen tatsächlich berechnen, wie viele Nachzuchten man von einer Population braucht, um diese Population stabil zu halten, aber auch die Kapazitäten, die in den Zoos vorhanden sind, nicht zu sprengen. Und gerade bei den Orang-Utans ist da tatsächlich sehr viel Forschung gelaufen, weil man bei der Art immer das Problem hat, dass bei den Nachzuchten ungefähr gleich viele Männchen und Weibchen geboren werden. aber die männlichen Nachzuchten dann ab einem gewissen Alter schon zu einem Problem werden können, weil die halt dann einfach, also die machen nichts verkehrt, die benehmen sich so, wie sich ein pubertierender Orang-Utan benehmen soll. Aber in ihrer Geburtsgruppe sorgt das dann halt natürlich für Spannung und für Ärger und die müssen dann irgendwann umziehen. So, und diese Plätze muss es ja auch erstmal geben. Und deshalb soll das alles halt geplant und koordiniert ablaufen, damit es für alle Tiere auch einen guten Platz gibt.
Jetzt gibt's ja so diesen Ausdruck Zuchtbuch. Mhm. Da stellt man sich ja die Frage, was ist denn sowas? Also wirklich ein Buch oder?
Früher waren das tatsächlich Bücher, aber wir sind ja auch in der digitalen Welt jetzt angekommen. Das heißt, wir haben ein Computerprogramm, mit dem wir tatsächlich unseren Tierbestand verwalten. Mhm. Das machen sehr viele Zoos in Europa und auch weltweit. Also das ist ein Programm, das tatsächlich weltweit genutzt wird. Und mit diesem Programm kann man auch diese Zuchtprogramme verwalten. Das heißt, wir verwalten hier erstmal lokal unseren Tierbestand, aber die Daten unserer Tiere, die Teil eines Zuchtprogramms sind, werden automatisch auch an den Zuchtbuchkoordinator übermittelt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel bei uns, bleiben wir einfach mal bei den Orang-Utans, da verhüten wir bei den Weibchen mit der Pille. So. Mhm. Und diese Verhütung trägt unsere Tierärztin dann in diesem Programm ein, damit das einfach festgehalten ist und ja, wir Bescheid wissen. Und diese Notiz über diese Verhütung bei diesem Orang-Utan-Weibchen ploppt dann aber auch bei dem Zuchtbuchkoordinator auf. Und der weiß dann, ah, okay, ich habe der Zoom-Erlebniswelt die Empfehlung gegeben, bei diesem Weibchen zu verhüten. Und die haben meine Empfehlung umgesetzt, also ist alles in Ordnung. Und das ist eine große Erleichterung natürlich jetzt für die Zuchtbuchkoordinatoren, weil früher musste man immer bei jedem Zoo dann nachhaken.
Ja.
Wie ist denn jetzt euer Bestand? Habt ihr diese Maßnahmen umgesetzt und so weiter? Und jetzt ist das einfach so, man gibt diese Empfehlung und dann bekommt man irgendwann die Meldung, dass diese Empfehlung umgesetzt wurde.
Warum ist denn ein Zuchtbuch wichtig?
Die sind extrem wichtig, weil immer mehr Tierarten tatsächlich ja vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Man kann eigentlich eher sagen von der Ausrottung, weil die sterben ja nicht von allein aus, sondern der Mensch sorgt dafür, dass sie an den Rand des Aussterbens gedrängt werden. Und wenn jetzt jeder Zoo sein eigenes Süppchen kochen würde, dann würde es diese Tierart in den Zoos wahrscheinlich noch geben. Aber es wäre halt nicht koordiniert und es würde zum Beispiel niemand auf die Genetik achten. Mhm. Natürlich haben die Zoos untereinander unterschiedlich gute Kontakte. Das heißt, wenn wir jetzt mit den anderen Zoos in NRW gut vernetzt sind, tauschen wir uns natürlich eher mit den Zoos in NRW aus. Das ist jetzt für die Genetik von der Population aber nicht unbedingt gut. Wenn jetzt nur 10 Zoos in NRW ihre Tiere untereinander immer austauschen, wird das so ein bisschen wie auf dem Land. Das will ja keiner. Und deshalb braucht es da so eine übergeordnete Instanz, die halt tatsächlich den gesamten europäischen Bestand im Blick hat und dann sagen kann, das ist zwar jetzt lästig und auch von der Transportorganisation her aufwendiger, als wenn ihr nur in NRW eure Tiere tauscht, aber bitte, liebe Zoom-Erlebniswelt, schickt doch jetzt mal das Tier an den Zoo in Frankreich oder holt das Tier aus einem Zoo in Polen. Das kann halt auch passieren, das ist mit Aufwand verbunden, aber das machen die Zoos dann halt, um die Population gesund zu erhalten.
Für unsere Zuhörer aber vielleicht nochmal auch erklärt, warum ist das mit der Genetik so ein wichtiges Thema?
Also Genetik ist ja immer ein wichtiges Thema, um zum Beispiel Krankheiten zu vermeiden und die Population ja gesund zu erhalten. Also die Tierarten sind ja im Laufe der Evolution über viele Jahrhunderte tatsächlich oder Jahrtausende entstanden. Das heißt, es gibt einfach in der im Körperbau, in dem Immunsystem und so weiter, spezielle Anpassungen an einen bestimmten Lebensraum. Und nicht jedes Individuum trägt natürlich jedes Gen für jede Anpassung in sich. Und deshalb will man möglichst viele Gene, also die genetische Vielfalt der Population, erhalten. Und dazu ist es halt wichtig, dass zum Beispiel in diesem System, mit dem wir den Tierbestand verwalten, auch immer die Elterntiere eingetragen werden. Nur damit man nachverfolgen kann, wer sind denn jetzt die Eltern von diesem Jungtier? Und man auf diese Weise halt den genetischen Background einfach kennt und dann Zuchtempfehlungen aussprechen kann.
Gibt's in der Zoom-Erlebniswelt auch eine Zuchtbuchverantwortung?
Ja, die liegt bei mir. Also
ach,
Ach, Überraschung, genau. Wäre
ich gar nicht drauf gekommen,
ja. Ja, genau, also wir koordinieren hier zwei Zuchtprogramme, also einmal das für den großen Kudu, das ist eine sehr hübsche Antilope, die wir auf unserer ja großen Savannenanlage mit den Nashörnern zum Beispiel zusammenhalten. Und für die Weißkopfruderente, das ist eine Entenart, hoch bedroht, kommt auch in Europa vor, die wir aktuell noch nicht im Bestand haben, aber das langfristig planen.
Nimmt das viel Zeit in Anspruch, sich da als Zuchtbuchkoordinator mit den ganzen Daten, die man ja dann bekommt, auseinanderzusetzen?
Das ist schon mit Arbeit verbunden, auf jeden Fall, weil das nicht damit getan ist, dass man sich sozusagen zweimal im Jahr die Genetik anschaut und schaut, was wurde jetzt an Tieren geboren, was wurde von den Zoos an Bedarf angemeldet und die Tiere dann verteilt. Weil man macht das dann alles schön und schaut, ah, wenn ich das Tier dahin schicke, das ist kein so weiter Transportweg, das ist für das Tier gut, das ist aber auch aus finanzieller Sicht für die Zoos, die daran beteiligt sind, natürlich gut, weil ein kurzer Transport weniger Geld kostet als ein langer Transport, die Genetik passt und so weiter. Also man zieht da wirklich viele Aspekte mit ein und versucht, die zu berücksichtigen. Und dann macht man sich so einen Plan. Und dann ist man am Ende froh, dass man alle Tiere gut untergebracht hat, schickt diesen Plan an die anderen Zoos rum. Und dann kommen natürlich die Rückmeldungen. Und man kann sich dabei sehr viel Mühe geben, aber längst nicht alle Befindlichkeiten bedenken. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich auch wieder eine Empfehlung rumgeschrieben. Und das war eigentlich auch eine sehr gute Lösung. Und jetzt hat sich aber gerade heute einer der Zoos zurückgemeldet und hat gesagt, ja, wir haben jetzt aber in unserer Kudu-Gruppe, also da geht es jetzt um diese Antilopenart, irgendein Problem, das können wir nicht so richtig klären und wir wollen das jetzt erstmal abchecken und wissen, was da Sache ist, warum wir dieses Problem haben, bevor wir jetzt diese Transfers durchführen können. So, und das stellt den Zoo, der sein Tier zum Beispiel jetzt an diesen Zoo abgeben wollte, natürlich vor ein Problem, weil so eine männliche Antilope, die möchte dann irgendwann auch mal ihren Platz in der Gruppe behaupten und dann kann es zu Streitereien bekommen. Und so muss ich jetzt für dieses Tier einen anderen Platz finden, weil wir wahrscheinlich nicht so lange warten können, bis der Zoo, der das Tier eigentlich aufnehmen sollte, jetzt weiß, was gerade das Problem in seiner Kudu-Gruppe ist.
Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wir stecken ja im Grunde auch schon mittendrin. Du hast es ja gerade auch schon gesagt. Artenschutz ist ein Thema. Die Tierwelt oder die Artenvielfalt wird immer weiter, ja, dezimiert, kann man es eigentlich sagen. Und ich bin etwas zögerlich deshalb, weil du hast es ja gerade ganz konkret benannt. Es ist nicht zuletzt der Mensch, der schuld ist.
Ja.
An der ganzen Sache. Wenn wir jetzt mal so einen kurzen Blick in die Zoom-Erlebniswelt werfen und in euren Tierbestand, kannst du sagen, wer zu den ganz besonders bedrohten Tierarten hier vor Ort jetzt gehört?
Also wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von hochbedrohten Tierarten. Den Besuchern so am bekanntesten dürften dann wahrscheinlich so Arten wie unsere Orang-Utans sein, aber auch die Eisbären zum Beispiel. Aber unsere tatsächlich ja mit am stärksten bedrohten Tierarten sind so ein bisschen unscheinbar. Also zum Beispiel halten wir in der Erlebniswelt Asien Bali-Stare. Das ist eine kleine Singvogelart, die kommt nur auf dieser Insel Bali vor. Wird dort massenweise weggefangen, ist mehr oder weniger ausgerottet tatsächlich. Für die Besucher natürlich nicht so spektakulär.
Naja, spektakulär ist halt eben das eine, aber viel wichtiger finde ich, an der Stelle vielleicht nochmal zu erklären, hochbedrohte Tierart, was heißt das eigentlich ganz konkret?
Wie viele Tiere jetzt aktuell im Freiland leben, kann ich gar nicht sagen, aber der Bestand war mal auf 7 Tiere auf Bali zusammengeschrumpft. So, und das ist natürlich extrem wenig, also das muss ich niemandem das erklären.
Braucht man nicht erklären, ja.
Und da ist aber das Gute.
Hochbedroht heißt also immer, also wenn man dann nicht aufpasst, dann gibt's das einfach nicht mehr.
Genau. Also das ist tatsächlich so, gerade bei Tierarten, die nur ein kleines Verbreitungsgebiet haben. Und das haben wir halt sehr häufig bei so Inselarten. Wenn die auf ihrer Insel ausgerottet werden durch den Menschen, dann gibt es die halt nirgendwo mehr. Und da treten halt die Zoos dann in die Verantwortung, dass die für diese Tierarten wirklich Reservepopulationen aufbauen.
Was ist das Schlimme daran? Also das könnte man ja auch nochmal sich genau vor Augen führen. Wenn es eine Tierart einfach nicht mehr gibt, kann man jetzt auf der einen Seite sagen, gut, da gibt's sie halt nicht mehr. Mhm. Aber das macht ja was irgendwie mit der ganzen Welt, oder?
Genau. Es gibt sicherlich Tierarten, die einen größeren Einfluss auf ihr Ökosystem haben als andere. Aber trotzdem ist keine Tierart über, sozusagen. Ne? Also im Laufe der Evolution hat sich ja alles, was sich nicht bewährt hat oder keine Funktion hatte oder nicht wichtig war, irgendwann in Wohlgefallen aufgelöst. Und das gibt's nicht mehr. So. Und die Tierarten, die wir heute so antreffen, die erfüllen in ihrem Ökosystem eine Funktion. Die ist uns vielleicht gar nicht immer so ersichtlich, aber sie ist vorhanden. Und wenn diese Arten fehlen, fehlen die auch im Ökosystem. Und das kann so ein Ökosystem natürlich auch ins Ungleichgewicht führen und zu irgendwelchen Katastrophen, Plagen, was auch immer führen.
Aber was heißt das jetzt konkret für die Zoom-Erlebniswelt? Also wie betreibt man Artenschutz? Also außer, dass man jetzt, das haben, ist es noch mehr, außer das mit den Zuchtbüchern und sowas, was wir gerade haben? Oder also was gehört dazu?
Ja, da sind wir tatsächlich gerade so ein bisschen im Wandel, aber nicht nur wir, sondern alle Zoos. Also Artenschutzarbeit der Zoos war lange Zeit tatsächlich, wir betreiben diese koordinierte Zucht für bedrohte Tierarten und damit leisten wir unseren Beitrag. Das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag, der darf auch nicht geschmälert werden, sag ich mal, aber der reicht nicht mehr aus. Also man muss sich tatsächlich auch darüber hinaus in den Verbreitungsgebieten, in Herkunftsländern der Tiere engagieren. Und da sind die Zoos sich jetzt alle momentan am Finden, kann man tatsächlich sagen, um ihr Engagement vor Ort auszubauen. Und auch wir sind da wirklich gerade in dieser Phase, wo wir überlegen, was können wir mit unseren finanziellen Mitteln bewirken, um zum Beispiel Schutzprojekte zu unterstützen oder also man denkt ja immer dann an Lebensraumschutz oder so, aber manchmal ist es genauso wichtig, dass zum Beispiel im Herkunftsland der Tierarten Bildungsarbeit betrieben wird. Also dass die Bevölkerung vor Ort aufgeklärt wird und denen bewusst gemacht wird, das ist ein ganz besonderes Ökosystem, was ihr hier bei euch habt. Das sind sehr besondere Tierarten und wenn ihr die nicht nachhaltig nutzt, zum Beispiel durch Ökotourismus oder was auch immer, und es diese Tierarten hier nicht mehr gibt, dann gibt es die gar nicht mehr. Und dann hat aber auch niemand mehr den Grund, zum Beispiel jetzt seine Reise hierhin zu machen und dann könnt ihr auch damit nichts mehr verdienen. Und das sind dann zum Beispiel auch Projekte, die man unterstützen könnte. Und da sind wir tatsächlich dabei, auszuloten, welche Projekte für uns sinnvoll sind.
Also das heißt, die Zusammenarbeit mit Artenschutzorganisationen und Umweltorganisationen ist das, was im Augenblick auf der Agenda steht oder genau. Gibt es das schon?
Das gibt es schon, aber ja, ich sag mal eher in den Kinderschuhen. Mhm. Und wir müssen jetzt wirklich schauen, wie wir das weiter ausbauen können und wo wir da auch unsere Schwerpunkte setzen, weil niemand kann überall aktiv sein und wir müssen für uns tatsächlich Projekte finden, die Sinn machen, die natürlich auch einen Bezug zur Zoom-Erlebniswelt haben und die wir mit unseren Mitteln sinnvoll unterstützen können.
Wollen wir mal noch auf ein ganz anderes Thema kommen, hängt aber vielleicht auch damit zusammen, denn wir haben ja jetzt schon viel gesprochen über gesunde Tiere und alles Mögliche und zu einem gesunden Tier gehört am Ende auch was ordentlich in den Napf.
Ja.
Ein bisschen holpriger Übergang, ich gebe es zu. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte mit dir über Futtermittel sprechen, denn das ist irgendwie auch dein Thema.
Ne? Auch mein Thema, ja.
Genau. Also schon fast die Frage stellen, für was bist du eigentlich nicht verantwortlich?
Das frage ich mich manchmal auch.
Nein, Spaß beiseite. Futtermittel, was genau ist denn da deine Aufgabe?
Also ich habe das große Glück, dass wir in der Zoologie eine Verwaltungskraft haben, die einen Großteil der Futterbestellung zum Beispiel übernimmt. Das heißt, ich muss sie nur vertreten oder nochmal drüber schauen über so Futterbestellung. Aber tatsächlich betrifft mich das ganze Thema Futterpläne, die ich zusammen mit unserer Tierärztin dann aufstelle und mit den Revieren bespreche. Wenn in den Revieren Probleme auftreten, dass ein Futter nicht akzeptiert wird von den Tieren. Manchmal wundert man sich. Also zum Beispiel unsere Antilopen sind Feinschmecker. Also wenn das Heu hier angeliefert wird, überprüfen wir natürlich immer die Qualität. Und wir haben da so unsere Kriterien, auf die wir achten. Ne, das muss gut aussehen, das muss gut riechen, sich gut anfühlen und so weiter. Und für uns ist das gutes Heu. Also wir gucken das an und das sieht tipptopp aus. Und dann verfüttern die Tierpfleger das an unsere Tiere und die lassen das liegen. Und dann wundert man sich. Und Ja, dann müssen wir halt schauen, dass wir dann eine andere Heusorte ranschaffen und sowas. Also das ist dann zum Beispiel meine Aufgabe, dass ich dann gucke, dass wir irgendwie anderes Heu bekommen, was dann vielleicht von den Tieren besser akzeptiert wird. Ja, und das ist auch sehr vielfältig dann.
Ich gehe jetzt mal davon aus, du gehst jetzt nicht irgendwo in einen Tierfachmarkt und sagst, ich brauche mal eine Tonne davon, eine Tonne davon. Also
genau.
Die Frage ist ein bisschen, wie funktioniert eigentlich Futtermittel für einen Zoo?
Ja.
Das, was man als Besucher mitbekommt, ist, dass sich der Löwe den Sonntagsbraten reinpfeift und so, das ist alles gut. Mhm. Aber das alleine wird es ja nicht sein. Ne? Es gibt wahrscheinlich auch nicht eins für alle Tiere, sondern da wird es ja Unterschiede geben.
Ja.
Wo bekommt man sowas eigentlich her?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben wirklich sehr viele Lieferanten, von denen wir unser Futter beziehen. Wenn es geht, beziehen wir das natürlich auch gerne regional. Also wir haben zum Beispiel während der Sommersaison zwei Landwirte, die in Waltrop Gemüse anbauen.
Ja.
Von dort können wir dann Gemüse beziehen. Im Winter haben die halt die Futtermittel nicht, die wir brauchen. Das heißt, da beziehen wir die dann über Großhändler tatsächlich. Und das ist auch was viele Leute erstaunt. Also das Futter hier hat tatsächlich Lebensmittelqualität. Ne? Also wir kaufen jetzt nicht den Ausschuss oder so, sondern sowohl das Fleisch als auch Obst und Gemüse hat Lebensmittelqualität bei uns.
Ja, Lebensmittelqualität ist das eine, aber man stellt sich auch die Frage, gibt es irgendwie so exotische Sachen? Also vielleicht auch etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Also ich kann mir schon vorstellen, das hatten wir auch in einer anderen Folge, es gibt halt so Pelletfutter und wie gesagt das Fleisch für den Löwen. Aber gibt's irgendetwas, wo man sagt, da kommt man im Leben nicht drauf, dass wir das irgendwie brauchen?
Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Futtermittel. Und was wir zum Beispiel, was viele wahrscheinlich auch nicht so auf dem Schirm haben, wir frieren im Sommer Laub ein für den Winter. Das ist sowas, was viele wahrscheinlich auch nicht denken, aber das sind große Arbeitseinsätze hier im Zoo, wo dann tatsächlich alle, die gerade verfügbar sind, auf unserem Futterhof sitzen und das Laub da von den Ästen zupfen, damit wir das einfrieren können für den Winter, weil wir haben halt mit den Elchen und ein paar Antilopen, den Giraffen, den Menschenaffen schon Futterspezialisten, kann man eigentlich sagen, die dann besser über den Winter kommen. Aber ein Futter, was auch sehr exotisch ist, sind zum Beispiel die Flechten, die wir an unsere Rentiere verfüttern. Ne, die kommen ja sehr weit nördlich vor. In
Flechten, was genau? Ist das eine Pflanze?
Ja, genau, Flechten sind Pflanzen. Das ist sowas wie Moos, könnte man vielleicht sagen. Also das wächst am Boden. Weil da, wo die Rentiere vorkommen, da wachsen halt keine Bäume oder Büsche, an denen die jetzt fressen können, und auch Gräser gedeihen dann nicht so gut. Und tatsächlich die vorherrschenden Pflanzen sind diese Flechten. Und man weiß nicht genau, was da drin steckt, was die Rentiere brauchen. Aber wenn man es nicht zufüttert, sind die von ihrer Kondition her ziemlich schlecht. Und deshalb müssen wir das dann tatsächlich aus Skandinavien importieren. Das wird so kartonweise dann gebracht. Das sind so Platten, die Tierpfleger dann aufbrechen können. Und ist sogar ein bisschen pieksig. Also man wundert sich, dass die Rentiere das gern fressen. Aber das ist halt einfach das, woran die angepasst sind und was die kennen. Und das brauchen die dann nun mal. Ja, und das müssen wir dann immer importieren.
Okay. Daran schließt sich an, also du hast ja, also wir wissen ja alle, es gibt viele Tierarten und auch jede Menge Tiere, weil ihr ja das eine oder andere auch doppelt habt. Mhm. Wie viel braucht ihr hier eigentlich so? Also wenn ich mal überlege, Fleisch, Heu, Gemüse und so, wird das sofort in Tonnen gerechnet oder?
Ja, also mit Kilo müssen wir nicht anfangen. tatsächlich kommt da einiges zusammen und die Bedarfe schwanken natürlich auch immer ein bisschen, aber jetzt aktuell zum Beispiel brauchen wir im Monat ungefähr 1,5 Tonnen Fleisch für unsere Tiere und jede Woche fast 3 Tonnen Obst und Gemüse und Heu und Stroh, das variiert immer so ein bisschen. Ne? Also im Sommer zum Beispiel bekommen wir auch frisches Gras geliefert von einem lokalen Bauern. Dann brauchen wir natürlich dementsprechend weniger Heu. Im Winter können wir aber kein Gras geliefert bekommen, dann ist der Heubedarf wieder größer. Aber das sind schon ordentliche Mengen, die hier durchgehen.
Kann man das denn auch irgendwie auf Vorrat? Also ich meine, Fleisch weiß ich ja jetzt nicht. Aber wenn es um Pellet geht, um Heu oder sonstiges, also legt ihr euch das irgendwie auf Halde, wie man im Ruhrgebiet sagt? Oder muss das immer wirklich jede Woche frisch kommen oder die Küche bleibt kalt?
Das wäre schlecht, ja. Nee, also die nicht verderblichen Lebensmittel oder Futtermittel sind es ja eher, die haben wir durchaus auf Lager, sodass wir auch bei Engpässen immer mal ein paar Wochen unsere Tiere noch versorgen können. Weil jetzt gerade durch so Sachen wie den Brexit und auch den Ukraine-Krieg und so ist es gar nicht so leicht, jedes Futtermittel jederzeit zu bekommen. Und deshalb sind wir da bei den haltbaren Futtermitteln wirklich auch zu einer Lagerhaltung übergegangen. Sowas wie Obst und Gemüse ist natürlich schwer zu lagern. Das bekommen wir deshalb tatsächlich wöchentlich geliefert.
Letzter Themenschwerpunkt, und damit haben wir dann, glaube ich, auch dein Arbeitsspektrum in ja zwei Folgen fast abgedeckt. Du bist nämlich am Ende auch noch irgendwie für die Azubis hier zuständig, ne?
Ja,
man sagte mir, du bist Prüfer bei der IHK.
Genau.
Ja, Azubi heißt in dem Fall ganz konkret Tierpfleger-Azubis, oder?
Genau, also wir bilden in der Summe-Erlebniswelt Tierpfleger mit der Fachrichtung Zoo aus. Das ist halt eine dreijährige Ausbildung und ich bin hier in der Summe-Erlebniswelt dann der Ausbilder.
Wie viele Azubis habt ihr?
9, denn es sind immer 3 pro Lehrjahr.
Ist das nachgefragt?
Der Ausbildung.
Der Ausbildung?
Aber hallo. Ja, also wir haben jedes Jahr über 600 Bewerbungen für diese 3 Stellen.
Das ist viel.
Das ist tatsächlich viel, ja.
Wie funktioniert denn das dann, so die Ausbildung im Großen und Ganzen?
Genau, also ich habe ja schon gesagt, die ist dreijährig. Mhm. Das heißt, im Laufe dieser 3 Jahre durchlaufen die Azubis jedes Revier hier bei uns im Zoo. Also unser Zoo ist in 6 Reviere unterteilt. Die werden durchlaufen. Wir haben ja leider keine groß ausgeprägte Aquaristik oder Terraristik hier bei uns. Das ist aber auch Ausbildungsinhalt. Deshalb schicken wir unsere Azubis dann für 2 Monate in den Tierpark Bochum, die ja ein tolles Aquarium und Terrarium haben und da halt dann die Ausbildung bekommen können. Und im Gegenzug kommen die Bochumer Azubis zu uns, um mit den großen und gefährlichen Tieren zu arbeiten.
Musst du hier jetzt dann in der Zoom-Erlebniswelt irgendwie auf die Azubis aufpassen oder musst du auch Unterricht geben?
Ja, also natürlich bin ich Ansprechpartner für die Azubis und wir machen einmal wöchentlich auch Unterricht, um die dann auf ja ihre Prüfung und auch das Dasein als Tierpfleger vorzubereiten.
Und am Ende, also Prüfer IHK heißt, am Ende musst du auch, der Böse will ich nicht sagen, aber derjenige sein, der da in so einem Prüfungskomitee sitzt, oder?
Genau, und also manchmal ist man dann auch der Böse, aber in der Regel sind wir da eigentlich sehr nett und den Prüflingen sehr wohlgesonnen.
Welche Inhalte vermittelst du oder welche sind dir besonders wichtig, wenn du hier 9 Azubis hast? Sagst du, also das ist etwas, das müssen die auf jeden Fall können, sonst geht hier keiner vom Hof?
Was denen natürlich ich sag jetzt mal, liebevoll eingeprügelt wird, ist der Artenschutzgedanke, ne? Also warum Zoos da sind und was die Aufgabe von Zoos ist, das kriegen die schon sehr in den Kopf gehämmert. Und ansonsten ist es mir einfach wichtig, dass die ziemlich umfassend ausgebildet werden, also auch zu Tierarten, die wir hier nicht halten, weil sie am Ende mit ihrer Ausbildung Zootierpfleger sind und jedes Tier pflegen dürfen. Und wir ja nicht wissen, ob sie dann auch bei uns im Zoo bleiben oder nicht. Und wenn sie in einem anderen Zoo landen und da Tiere pflegen, die wir hier nicht hatten und zu denen sie dann nicht ausgebildet wurden, wäre das nicht so gut. Und deshalb sollen die schon umfassend ausgebildet sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das irgendwie übereinander geht. Also bei vielen Handwerksberufen weiß man halt eben, wenn man dann in die Berufsschule muss, da kriegt man irgendwas, muss man irgendwas mit Mathe machen oder irgendwas berechnen oder sonst. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Berufsschule beim Tierpfleger Azubi und der praktischen Arbeit vor Ort? Also für mich geht das nicht so ganz übereinander, aber wird's ja geben.
Genau, also unsere Azubis müssen natürlich auch in die Berufsschule. Die findet im Blockunterricht in Düsseldorf statt und da werden denen auch verschiedenste Inhalte vermittelt, aber das sind oft so übergeordnete Themen, sowas wie, was ist eigentlich Desinfektion, wie funktioniert Desinfektion, solche Sachen, Vitamine, solche Themen, Stoffwechsel und so weiter. Und hier im Zoo ist es dann eher anwendungsbezogen, also sowas wie, welche Tierarten gibt es überhaupt? Also Artenkunde. Dann, was haben die Tiere für Bedürfnisse? Wie pflegt man die?
Ja.
Das mache ich mit denen im Unterricht, aber natürlich machen das auch unsere Tierpfleger mit denen in den Revieren. Ne, die verbringen ja viel mehr Zeit mit den Azubis als ich. Und da wird auch ganz, ganz viel vermittelt. Zum Beispiel auch dann, habe ich vorher auch nicht gedacht, bevor ich hier so viel mit Heu und Stroh zu tun hatte. Es gibt sehr große Unterschiede bei Heu und Stroh und da sind die Tierpfleger natürlich viel fitter drin, weil die da jeden Tag mit arbeiten. Ich bin nur der, wenn das geliefert wird, mal guckt, ob das auch in Ordnung ist. Und die Tierpfleger haben da ja natürlich viel mehr Erfahrung und die vermitteln sehr, sehr viel, auch zum Beispiel, was den Umgang mit den Tieren anbelangt, an die Azubis.
Heiko, auch das war eine super spannende Folge.
Freut mich.
Jetzt ist es so, dass wir am Ende des Podcasts eigentlich immer so eine Frage stellen, nochmal was Persönliches. Mhm. Natürlich die Frage, gibt es ein Lieblingstier oder ein Lieblingsort, den man so hat? Und da möchte ich dich auch nicht ganz aus der Pflicht nehmen.
Ja.
Habe ich schon in der ersten Folge versäumt. Gibt es denn das bei dir?
Also Lieblingstier ist tatsächlich immer schwierig, werde ich natürlich oft gefragt. Ich habe keins. Also tatsächlich habe ich eine besondere Vorliebe für Vögel, aber ich habe auch keine Lieblingsvogelart, sondern mag eigentlich alle. Und es ist so, wenn ich mich mit einer Tierart beschäftige, wird die in dem Moment eigentlich zu meiner Lieblingstierart, weil es bei jeder Tierart irgendwie was sehr Besonderes gibt. Und ein richtiges Lieblingstier habe ich leider nicht.
Aber wenigstens irgendwie so ein Lieblingsort hier in der Zoom-Erlebniswelt, wo du sagst, da muss ich ganz regelmäßig hin oder kann ich die Seele baumeln lassen?
Also ich halte mich an vielen Orten in der Zoom-Erlebniswelt gerne auf. Aber ein Platz, der vielleicht ein bisschen seltsam ist, weil überhaupt nicht so exotisch, ist unser Streichelzoo. Weil ich tatsächlich Ziegen ziemlich gern mag und mich da ganz gerne aufhalte.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Auch das war super spannend. Und ich kann mich ja fast glücklich schätzen, dass du dir die Zeit genommen bei den ganzen Aufgaben, die du hier zu erledigen hast. Also
tja, siehst du mal den Stellenwert.
Ja, wunderbar, da freue ich mich sehr. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Weitere Folgen finden Sie natürlich bei uns auf der Homepage www.zoom-erlebniswelt.de. Und in Zukunft, wenn dann die nächste veröffentlicht wird, in der Regel ja am ersten Dienstag eines Monats. Schön, dass Sie dabei waren. Bis demnächst. Tschüss.